Vielen Dank euch für das schöne Blasen. In dir ist Freude, oder die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ich beziehe mich auf den Brief des Paulus an die Gemeinde in Philippi. Ein Brief der Freude. Was hatte Paulus in Philippi erlebt? Jesus hatte Paulus, der eigentlich in der heutigen Türkei Jesu Botschaft predigen wollte, nach Europa geschickt. Etwa so im Jahr 51, 52 nach Christus. Und dort in Philippi war er der Lydia begegnet. Sie wurde die erste Christin in Europa, mit wahrscheinlich noch einigen weiteren Frauen, mit denen sie zum Beten kam. Einige Tage später hat Paulus einen Wahrsagegeist ausgetrieben, sodass der Chef dieser Frau Angst hatte, er kann nicht mehr genug verdienen mit ihr. Und deswegen hat man den Paulus eingebuchtet mit dem Silas. Gott befreite Paulus und Silas, wir wissen das ja, durch ein Wunder. Dadurch kam der Gefängnisausseher zum Glauben an Jesus Christus und es begann eine kleine Gemeinde in Philippi, aber Paulus musste sehr schnell dann dort weg. 2 Jahre später kam Paulus nochmal hierher und er durfte sehen, was in Philippi geschehen war. Es war schon eine richtige Gemeinde entstanden. So, und jetzt, Paulus sitzt im Gefängnis. In Ephesus sagen die einen, andere sagen Rom. Ich denke eher, es kam von Rom das Schreiben. Es ging ihm schlecht. In Rom gab es einen Kaiser namens Claudius, der die Christen verfolgte, weil sie eine Seuche einschleppen, die sich über die ganze Welt verbreitet. Claudius hatte die Christen einfach aus Rom vertrieben. Kurz nach ihm kam dann der berühmte Kaiser Nero, der später die Christen für den Brand an Rom verantwortlich machte und Christen auf übelste Weise verfolgte und viele Gottes Kinder umbrachte. Nun, zum Gefängnis kam jetzt Epaphroditus zu Paulus und er brachte Geld mit zu Paulus von der Gemeinde von Philippi. Paulus saß im Knast, aber er musste sich doch noch selbst bezahlen. Nicht? Das war damals noch nicht so, dass er versorgt wurde. Und Epaphroditus, der ist erkrankt. Und Paulus schreibt sogar, er ist so erkrankt, dass er dem Sterben nahe war. Und danach schrieb Paulus den Brief nach Philippi. Die Gemeinde war jetzt etwa 10 Jahre alt und er schreibt einen Brief der Freude. Paulus im Knast, Christenverfolgung, Freund krank und Paulus schreibt einen Brief der Freude. So heißt es da, ich bete für euch mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium oder im Vertrauen auf eure Freude im Glauben. Und das geht dann immer so weiter und im 4. Kapitel, dem letzten, heißt es, freut euch im Herrn alle Zeit, wiederum sage ich, freut euch. Also für alles und alle Zeit. Das ist schon toll. Paulus im Gefängnis, er schreibt einen Freudenbrief. Er musste mit dem Märtyrertod rechnen. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Paulus wurde, wie wir heute wissen, ja nochmal freigelassen nach dieser Gefangenschaft. Aber 5 Jahre später ist er dann wieder in Gefangenschaft und wird durch Nero enthauptet. Was für eine Zukunft. Ich habe mal so gedacht, wie ist denn so die heutige Zeit? Wir haben ja auch so verschiedene Politiker, nicht Nero, aber da haben wir einen Trump und da haben wir einen Putin, irgendwo gibt es einen Erdogan. Sind die eigentlich viel besser als die damaligen Kaiser? Was hören wir von Open Doors? Wie viele Christen sind wie Paulus auch heute jetzt im Gefängnis? Und trotzdem Freude. Freude in Jesus. Schluss mit der deutschen Angst. In der Welt habt ihr Angst, aber seid froh. Ich habe die Welt überwunden. Das gilt auch für Deutsche, also für uns hier. Stimmt das noch? Hat nicht der Satan die Welt in der Hand? In Epheser 6, Vers 2, da heißt es, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist ein harter Ausdruck. Was ist das für ein Kerl, der Satan? Ist also Satan, der diese Welt in der Hand hat, oder ist Christus der Sieger? So wie es in 1. Korinther 15 steht, Christus Sieger über Sünde, Tod und Hölle. Wir haben auf dieser Welt zwei Mächte. Da ist Gott und der Satan. Neutralität zwischen den beiden gibt es nicht. Es wäre ja schön, wenn man sich da ein bisschen aufhalten könnte und nicht nach beiden Seiten. Aber viele Menschen halten sich für neutral, sind aber trotzdem in Satans Macht. Aber Jesus ist doch der Stärkere. Trotzdem hat der Satan eine Macht. Aber Gott hat Jesus ja alles übergeben. Wie man zum Beispiel im Buch Hiob sieht, als der Satan von Gott eine Erlaubnis bekommt, sich dem Hias negativ anzunehmen, da wird von Gott vorgeschrieben, wie viel er darf und wie viel er nicht darf. Im ersten Kapitel des Philipperbriefes bewegt mich immer ein Wort. Und das soll eigentlich für mich das Hauptwort für diese Predigt sein. Ebenso ich, schreibt Paulus, in guter Zuversicht, dass er, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi. Also, Paulus sagt, dass Jesus ein gutes Werk in uns angefangen hat und er wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Wir Menschen, besonders wir in Deutschland, haben ja immer wieder Angst, oft auch zu Recht, Angst vor Krankheit, vor Tod, vor Allah. Überrennen uns die Islamisten. Die Hunnen hat ja damals der Prinz Eugen aus Europa im Türkenkrieg 1697 rausgeschmissen, aber jetzt kommen sie als Arbeitskräfte und Flüchtlinge wieder. Wie sieht das aus mit wirtschaftlicher Not, Arbeitslosigkeit? In wie vielen Staaten ist heute Krieg? Wenn wir uns das angucken, was zwischen Iran und Amerika im Moment wieder los ist, hat nicht der Satan alles in seiner Hand? Gott, Vater, Sohn, Jesus Christus und der Heilige Geist haben ein gutes Werk angefangen. Und dieses gute Werk wird von Gott weitergeführt. Da steht sogar vollendet, fertig, bis Jesus wiederkommt. Ich möchte also über drei Dinge, nachdem ich das kurz mit dem Philipperbrief dargestellt habe, drei Dinge behandeln. Was hat Jesus angefangen? Und wie wird er es weiterführen und vollenden? Und was kommt dann? Was hat Gott angefangen? Vielleicht denkt der ein oder andere daran, dass Jesus den Geschwistern in Philippi den Tipp gegeben hat, Geld zu sammeln und ihn durch Epaphroditus zu ihm zu bringen. Aber ich hielte das für viel zu kurz. Was hat Jesus angefangen? Ich stelle mir vor, dass Paulus daran denkt, wie Jesus als Gottes Sohn Mensch wurde, so wie er es im zweiten Kapitel dieses Briefs schreibt: Er machte sich selbst zu nichts und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Was hat Jesus angefangen? Der sündige Mensch konnte nicht mehr zu Gott kommen. Jesus hat unsere Sünde getragen. Wie sagt die Bibel, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Sünde ist Trennung von Gott. Sie ist so schwerwiegend, sie lässt die Gemeinschaft mit Gott nicht mehr zu. Ich freue mich, dass hier im Raum so viele Leute sind, in denen Gott dieses gute Werk schon angefangen hat. Auch ich selbst darf mich darüber freuen. Halleluja! Seid froh darüber und denkt immer wieder gerne daran, wie ihr dieses Ziel in eurem Leben erfahren habt. Das ist ja die größte Umkehr in eurem Leben, hin zu Jesus, um nah bei ihm zu bleiben. Gott hat euch dabei neu geboren. Kürzlich hörten wir ein Lobpreislied, da hieß es, wir sind von Gott adoptiert. Huppla, habe ich gedacht. Ich würde das eigentlich stärker ausdrücken. Wir sind neu geboren, wiedergeboren, nicht nur adoptiert. Wir gehören richtig zur Familie Gottes. Dazu gibt Gott uns seinen Heiligen Geist. Seinen Geist. Toll. Führ dein Leben im Geist des Vaters Gottes. Frag ihn, wie er die Dinge in deinem Leben sieht. Wenn jemand ein Geschäft übernimmt von seinem Vater und will das weiterführen, dann sagt er, ich mache das im Geist meines Vaters. Das heißt, wenn er Entscheidungen trifft, fragt er, was hätte der Vater gemacht? Und so will er auch handeln. Jesus hat in deinem Leben nicht nur einen Schnitt, einen Punkt gemacht, sondern eine Umkehr, einen Neuanfang. Du hast ein neues Leben. So steht das in Ezekiel 36. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Durch diesen neuen Geist wird das Ziel unseres Lebens verändert. Vielleicht gibt es auch Menschen in unserer Mitte, die das gute Werk Jesu noch nicht in ihrem Leben erfahren haben. Das ist schade. Man kann es ändern. Aber man sollte sich ruhig vorher Gottes Wort ansehen, wie Gott das Leben von uns Menschen sieht. Mancher denkt ja so, dass Gott uns die schönsten Dinge im Leben wegnimmt, sie zu Sünde stempelt. Aber bei genauem Hinsehen merken wir, dass Gott ein Leben, eigentlich ein bestes Leben uns gibt, ein frohes Leben. Ein Leben, wie Gott es für uns gewollt hat und mit einem Ziel, ein klares Ziel. In Johannes 1, Vers 12 wird diese Veränderung zu Jesus so beschrieben. So viele ihn, Jesus, aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und zwar solche, die aus Gott geboren werden. Vielleicht könnt ihr, die ihr Jesus noch nicht als Herrn habt, das jetzt gerade im Gebet mit Jesus klären. Denn dann könnten wir ja gemeinsam weitermachen, alle zusammen. Jesus hat also das gute Werk begonnen. Wie geht es jetzt weiter? Wie oft haben wir Angst, wenn jemand sich für Jesus entscheidet, hoffentlich hält er auch durch, wird der Böse dieser Welt auf ihn nicht gleich wieder zurückholen? Oft wird auch geprüft, ob er ein christliches Leben führt. Paulus war relativ kurze Zeit in Philippi. Dann hat er nach 2 Jahren noch mal geguckt. Und jetzt nach 10 Jahren schreibt er an eine große Gemeinde in Philippi mit vielen Gläubigen. Und er nennt sie Heilige und Diakone und Älteste. An die schreibt er jetzt diesen Brief. Also da ist in der Zwischenzeit durch Gottes Hilfe eine richtig große Gemeinde geworden, an der er so viel Freude hat. Jesus, er hat angefangen und wird's vollenden. Wie sieht Paulus die Gläubigen in Philippi? Als Menschen, die von damals bis heute am Evangelium festgehalten haben. Festhalten am Evangelium. Festhalten daran, dass wir durch Jesus Christus erkauft sind. Festhalten an der Wiedergeburt. Wissen um den Empfang des Heiligen Geistes. Freude resultiert daraus, dass ich etwas Gutes in Erinnerung habe. Wenn ich an frohe Dinge denke, stellt sich bei mir Freude ein. Und die Entscheidung für Jesus ist das Beste auf der Welt. Dadurch ist Jesus Christus unser Herr geworden. Und was ist das für ein Herr? In dem 2. Kapitel des Philipperbriefes, da heißt das zum Schluss: Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist. Was für ein Herr! Und wir haben ja auch eine Menge hochgestellte Leute so in unseren Häusern, nicht? Da haben wir Präsidenten Steinmeier, Kanzlerin Merkel, jetzt haben wir noch die Chefin von Europa, die Uschi von der Leyen. Wenn die jetzt heute mal hier wären, wäre das schön. Aber die sind ja uns alle bekannt, wir haben die ja ständig im Wohnzimmer, nicht? Wegen der Medien oder vielleicht haben wir den Bildschirm ja auch öfter mal an und haben die Leute vor Augen. Möglicherweise ist der Spruch aus der Kinderstunde für uns noch wichtig. Read your Bible, pray every day. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Wie viel haben wir Jesus eigentlich vor Augen, wenn wir an die anderen denken, die uns ja schon fast so zur Familie zu Hause gehören? Bleib an Jesus. Suche den Kontakt. Naht euch zu ihm, so sagt sein Wort, dann naht er sich uns. Wie wird Jesus es vollenden? Ja, das ist ein starkes Wort. Jesus versucht uns zu verändern. Jesus möchte, dass wir wachsen. Das hört sich schon gut an. Aber das gute Werk vollenden, so richtig zu Ende bringen. Wir haben zu Beginn darauf gehört, was Jesus am Karfreitag und Ostern getan hat. Er ist für uns gestorben und wieder auferstanden. Das ist toll. Deswegen können wir mit ihm leben. Und dann hat er an Pfingsten seinen Kindern seinen und Gottes Heiligen Geist gegeben. Jeder Mensch hat in sich seinen eigenen Geist. Wir wissen nicht so genau, wo der steckt in uns. Man kann ihn ja auch nicht so erfassen. Da denke ich an eine Geschichte, die der Helmut Mattes jetzt erzählt hat in Rehe. Montags morgens ist die Kompanie angetreten und der Spieß weiß, dass einer seiner Leute Christ ist und fragt ihn am Montagmorgen: Wo warst du denn gestern? Ja, sagte, ich war in der Kirche, im Gottesdienst. Gottesdienst. Was soll das? Er ruft der Kompanie zu. Sehen Sie mich? Ja, brüllen die alle. Sehen Sie die Kaserne hinter mir? Ja. Sehen Sie Gott? Nein. Also es gibt keinen Gott. Aber der jetzt Christ war, der hat dann auch nochmal zu Wort gebeten und hat dann gerufen, sehen Sie den Spieß? Ja. Sehen Sie seine Hände? Ja. Sehen Sie seinen Kopf? Ja. Sehen Sie seinen Verstand? Nein. Also hat er keinen. Gottes Geist wird deshalb in der Bibel oft mit dem Wind verglichen. Man sieht ihn nicht, aber man kann seine Auswirkungen ständig fühlen und sehen. Er führt uns. Er ist ein Tröster. Er arbeitet zusammen mit unserem Geist. Der Geist Gottes gibt Kraft. Denkt mal an den Simson, der konnte Bären umbringen und so weiter. Der hatte eine Mordskraft. Ja, dieser Geist hatte sogar die Kraft, dass er Jesus aus den Toten auferweckt hat. So steht das im Kapitel 8, des Vers 11 des Römerbriefes. Diesen Supergeist bekommt jeder, der Jesus angenommen hat. Da das aber nicht so ist, dass man diesen Geist immer so in sich fühlt und er immer so stark drin ist, deswegen hat Jesus eine Geschichte erzählt, dass wir doch im Gebet zu Gott kommen dürfen und ihn bitten dürfen, dass er uns den Geist gibt. Und Jesus hat uns zugesagt, bittet, wenn ihr Geist haben wollt, mehr, dann gebe ich ihn euch. Das ist in Lukas 11, wird das berichtet. Es gibt ja auch in der Bibel Unterschiede, Menschen, die voll mit dem Geist sind und andere nicht so. Zum Beispiel, als die Diakone in Jerusalem gewählt wurden, da war einmal der Stephanus, aber auch die anderen sechs waren Menschen voll Heiligen Geistes. Wir dürfen dafür beten, dass wir voll des Heiligen Geistes werden. Der Heilige Geist ist ein ganz wichtiger Grund, der uns zur Vollendung führen kann. Durch den Heiligen Geist zum Beispiel gibt Gott uns seine Liebe in unser Herz. So steht das in Römer 5,5. Er gibt uns Freude. Das steht in Galater 5, Vers 22. Liebe und Freude sind der Wunsch Jesu für unser Leben, ein Leben mit neuem Herzen. Also, Jesus Christus hat durch seinen Tod und Auferstehen uns erkauft, das gute Werk getan. Um es zu vollenden, gibt er erstens seinen Heiligen Geist. Das ist eine der Grundvoraussetzungen. Haben wir eigentlich auch einen Anteil an dieser ganzen Geschichte? Müssen wir auch uns selbst vollenden? Vielleicht kennt ihr das schon, aber ein Jude wünschte sich doch schon so lange, im Lotto zu gewinnen. Er hat sehr viel dafür gebetet. Herr, lass mich doch mal gewinnen. So 1 Million, dann könnte ich viel besser als Jude leben. Ich könnte mehr Spenden machen. Bitte einmal. So ging das 7 Jahre. Und dann wurde Gott aktiv und sagte zu seinem guten Juden, mein Liebster, füll doch bitte mal wenigstens einmal einen Lottoschein aus. Die Bibel zeigt uns 2 Wege nebeneinander. Zum einen wird uns klar gemacht, dass Jesus uns zur Vollendung führt. In Johannes 10 sagt Jesus das nochmal ganz klar in Vers 28, ich gebe ihnen das ewige Leben und sie gehen nicht verloren und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Aber dann steht in unserem Philipperbrief, dem Freundesbrief, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Was ist das denn? Wie soll das geschehen? Auf der einen Seite Jesu, auf der anderen Seite bewirkt ihr. Aber der Text hier, der geht noch weiter, denn Gott ist es, der in euch wirkt, das Wollen als auch das Vollbringen. Also, Jesus Christus und der Heilige Geist leitet uns, gibt uns Kraft. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber wir sollen gehen, auch gehen. Gott hat uns ein neues Herz gegeben. Ein Herz, das aus Freude das tut, was Jesus möchte. Also, Jesus hat das gute Werk begonnen. Und auf unseren Wunsch wirkt dieses Werk in jedem von uns. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Wir sollten mal Römer 8 lesen. Und unser Anteil? Erstmal ganz dicht an Jesus bleiben. Und ich denke, das ist ganz viel, dass wir im Gebet zu ihm stehen. Das mit dem Gebet können wir morgens, mittags und abends, wir können das bei der Mahlzeit machen, aber ich bete mehr, noch mehr, wenn ich einfach irgendwo unterwegs bin, weil immer wieder Dinge auf mich zukommen, wo ich sagen kann, Herr, hab Dank, wie gut das ist, dass du mich jetzt mit dem Auto bewahrt hast, an der Stelle, wo der LKW kam oder so. Oder es gibt auch immer Dinge, wo ich sage, Herr, hilf, ich weiß auch nicht so recht, wie es weitergeht. Aber wir können immer in der Beziehung sein, im Gebet. Ich denke aber auch, wenn wir uns im Fernsehen viele Leute angucken, so könnten wir uns in der Bibel Jesus angucken und Gott angucken. Und ich denke, das sollten wir mehr machen. Also, ich hatte mal Onkel von mir, die viel gearbeitet haben. Und die hatten damals noch von montags 12 Stunden, dienstags immer 12 Stunden, inklusive Samstag 12 Stunden. Und da hieß ja, wann haben die denn gebetet? Ja, der die meisten Überstunden hat, der hat auch noch am meisten in der Bibel gelesen. Also irgendwo, die Zeit haben wir ja. Die Frage ist nur, wofür füllen wir die aus? Weil wir haben ja genügend Möglichkeiten. Es gibt ja heute Zeitungen, es gibt Zeitschriften, es gibt Handy, es gibt Fernsehen, es gibt Internet, also es gibt Kino. Die Medien haben sich ja dermaßen ausgebreitet und zur Arbeitszeit ist ja schwer zurückgegangen, aber die Medien haben das ja irgendwie aufgefüllt. Und die Frage ist, wo bringen wir da wirklich mehr Zeit für Gott unter? Und es geht auch darum, dass wir von ihm weitererzählen. Das muss ich auch mir immer wieder sagen. Ich kann lieber über Jesus diskutieren als Zeuge sein. Das ist nicht so gut, wir sollen ja Zeuge sein. Aber ich wünsche, dass wir auf Jesus hinweisen, und zwar durch unser Reden und Tun, Salz und Licht. Ja, wir haben also gesehen, Jesus hat begonnen, Jesus führt weiter, uns packt er mit dabei, dass wir auch mit weitergehen. Und dazu gibt er uns seinen Heiligen Geist. Und wo geht's hin? Hier wird ja gesagt, dass Jesus das vollendet, bis Jesus wiederkommt. Was erwarten wir denn zum Schluss? Jesus wird das gute Werk beginnen, vollenden, der hat alles in seiner Hand. Mir ist gegeben alle Macht und ich bin bei euch alle Tage. Für jeden neuen Tag können wir uns ihm anvertrauen. Ist schon toll, wenn man weiß, wohin unser Leben geht. Bis Jesus wiederkommt. Oder bis an unseres Lebensende. Das wäre für uns ja das Gleiche. Und wir können dann wissen, dass wir dann bei ihm sind. Der alte Johannes, der hat ja noch von Jesus gezeigt bekommen, wie das so im Himmel aussieht. Der hat da viel gesehen und hat das ja auch in der Offenbarung uns dargelegt. Nur hatte der manchmal ziemliche Schwierigkeiten, das darzulegen, was er da sieht, weil das Himmlische nicht so ganz menschlich ist. Aber Wenn man das so also sieht, was er so vor dem Himmel schreibt, dann kommen überwiegend so Ausdrücke, das ist wie oder das ist so und so wie etwas. Das heißt also, es passt nicht zu unseren menschlichen Dingen. Aber was er dann nennt, das sind die schönsten Sachen, die er kennt, von Gold und Edelsteinen und was nicht all, redet er da. Also das Wunderbarste auf der Welt, was er kennt, damit vergleicht er den Himmel, das, wo wir einmal sein werden. Deshalb habt Freude daran, dass Jesus bei euch den Anfang macht und geht auf dem Weg mit dem Heiligen Geist durch Jesus zu dieser Vollendung und dann wisst ihr, was dann auf euch wartet. Amen.